Kurz und Würzig, der Podcast zur Digitalisierung von Stadt und Land. Gemeinsam gestalten wir Regionen von morgen.
Ja, hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge von Kurz und Würzig, dem Podcast zur Digitalisierung von Stadt und Land. Und wir haben heute wieder Gäste da, ganz spannende Dinge zum Thema urbane Datenplattformen erneut. Und bei uns zu Gast ist heute, ja, man kann sagen, der Chief Architect von Berlin Tegel und von Civitas Core 1.0, 2.0 und allen, die noch folgen, uns zugeschaltet, vermutlich auch eher aus dem Süden. Und ja, wir freuen uns, dass du heute hier bist. Und mit mir hier ist natürlich auch wie immer die wunderbare Anni Kilpert.
Hi! Genau, dann gehen wir gleich mal weiter. Und wer es nicht schon erraten hat, es ist Matthias, der bei uns ist. Matthias von Civitas Connect. Und genau, stell dich doch mal kurz selber vor, wer du bist, was du so machst und vielleicht auch von wo aus du zugeschaltet bist.
Ja, sehr gerne. Danke für die Einladung heute. Ich freue mich sehr, dass ich bei euch sein darf. Es ist ja eine Ehre inzwischen bei euch im Podcast dabei sein zu dürfen.
Auf jeden Fall.
Das ist die Einstellung.
War auch nicht ganz günstig für dich.
Ne? Ja, ja. Wir mussten einiges an Budget jetzt reduzieren für die Softwareentwicklung bei uns, dass ich da heute bei euch sprechen darf. Ich bin euch tatsächlich aus dem Süden zugeschaltet. Ich bin im Moment so am Mittelmeer. In Frankreich und habe euch auch als Schnittchen-Äquivalent auch etwas entsprechendes Lokales mitgebracht. Aber
wow.
Ich verrate das euch jetzt nicht zu früh, sonst würden die Zuhörer gleich wieder abschalten.
Oh, da bin ich jetzt ja mega gespannt. Oh, jetzt müssen wir schneller machen, damit wir schneller zum Schluss wissen, was du mitgebracht hast. Was machst du bei Civitas? Also, du hast ja gerade schon so ein bisschen zusammengefasst. Steffen ist der Tausendsasser. Ich mache so, bin mehr so im nicht-technischen, sozialen Umfeld von Smart Cities unterwegs. Wo bist du denn so unterwegs, fachlich?
Ich glaube, ich würde mich mehr da unterwegs, ich würde mehr da unterwegs sein, wo Steffen ist, nämlich mehr in der Technik. Aber komme inzwischen nicht mehr so viel dazu, sondern bin dann doch irgendwie auf der Organisationsseite, weil ich bei uns vor allem die Entwicklungsgemeinschaft koordiniere, also die Städte und kommunalen Unternehmen, also vor allem Stadtwerke, die die Plattform bei uns mitentwickeln. Und ja, insofern hat das mit dem Architekt eigentlich ganz gut gepasst, weil ich ja, was ich auch wirklich gern tue, was Steffen gesagt hat, aber ihr könnt euch vorstellen, wir sind inzwischen 14 Organisationen. Ich denke schon ein bisschen an die Zukunft. 14 Organisationen.
Vision. Genau. Also mal ganz kurz, was ist denn dieses Civitas Connect überhaupt für die Leute in der Schnittstellen-Community, denen das vielleicht neu ist?
Genau. Also Civitas Connect ist erstmal ein Verein. Also bei uns steht erstmal am Ende ein E.V. und kein GmbH oder keine AG, sondern wir sind eine Kooperationsplattform, in der die Mitglieder sich austauschen, sich über Erfahrungen austauschen und auch teilweise gemeinsam Lösungen entwickeln. Das ist thematisch in ganz vielen kommunalen Themen der Fall, weil die Mitglieder alle aus dem kommunalen Bereich sind. Also es sind wirklich ausschließlich Mitglieder aus dem öffentlichen Sektor. Und die haben gesagt, lass uns noch mal ein Netzwerk gründen, um doppelte Arbeit zu vermeiden. Das wäre die Zusammenfassung, dass nicht jeder das Gleiche noch einmal tut. Genau, sondern wenn es einmal schon einer gemacht hat, kann der ja die Erfahrung teilen mit den anderen. Und dadurch können beide dann vielleicht schneller werden. Der eine, der schon gemacht hat, teilt es und lernt auch noch etwas dazu. Das ist meistens doch der Fall. Und der andere spart sich vielleicht Entwicklungskosten und ist dadurch schneller und kann dadurch das Budget, was ihm vielleicht dann für andere Dinge zur Verfügung steht, auch anders einsetzen.
Mhm. Ich finde, das ist ein ganz interessantes Konstrukt bei euch, weil so wie ich es verstanden habe, habt ihr ja im engeren Sinne als e.V. ja eigentlich kein Produkt,
korrekt,
oder?
Ja. Das gibt es bei uns nicht. Wir sprechen, wenn nur über Projekte. Und auch wenn man sagen könnte, dass jetzt so eine Software wie eine Plattform Eigenschaften hat, die man einem Produkt zusprechen würden, ist das vielleicht aus einer externen Sicht so betrachtbar, aber bei uns gibt es nur Projekte. weil ein Verein bei uns einfach, wir haben einfach keine eigenwirtschaftlichen Interessen. Wir werden nie Produkte verkaufen. Wir bauen zwar manchmal irgendwelche Lösungen, wie zum Beispiel so Datenplattformen, aber die werden wir nie verkaufen, weil der Verein selbst eben keine eigenwirtschaftlichen Interesse hat. Bei uns wird kein Geld verdient, sondern es wird, wenn dann nur durchgereicht und umgesetzt, und es gibt keine Marge oder sowas. Das heißt, bei uns gibt es im Grunde nur Projekte, auch wenn man eigentlich sagen könnte, so eine Datenplattform hat gewisse Produkteigenschaften. Ne?
Und was ist dann das, was ist das verbindende Element? Also ihr müsst ja, Stefan hat gerade schon gesagt, Civitas Core, ihr müsst ja irgendwas haben, was euch ausmacht. Also urbane Datenplattform seid ihr jetzt ja nicht die einzigen auf der Welt, nicht die einzigen in Deutschland. Was ist euer verbindendes Element?
Genau. Das geht bis zur Vereinsgründung zurück, wo die gesagt haben, lasst uns doch mal zusammentun. Die haben gesagt, was sind unsere Bedarfe, die uns alle teilen, die wir alle gemeinsam haben. Und am Anfang war das thematisch meistens so IoT-Themen. Jeder hat irgendwie so Sensoren im Feld gehabt und musste damit irgendwie umgehen.
Wenn du sagst am Anfang, welche Jahreszahl war das ungefähr?
Genau, der Verein ist recht jung tatsächlich, 2020 erst. Also es ist wirklich ein junger Laden,
könnte man sagen. Um was zu gründen.
Ja, stimmt, stimmt. Ja. Deswegen war die Gründung auch komplett digital. Sie war komplett remote und komplett digital. Aber die Bedarfe waren da auch schon digital da. Also die meisten Themen im Verein sind digital. Und auch zur Vergründung hat man gesagt, wir haben ganz viele Bedarfe, die wir gemeinsam haben. Und das war ganz, ganz viel IoT. Und dann haben sie alle Daten gesammelt im Verein und haben sich ausgetauscht, wie man das gut organisiert. Und dann kam die Frage, was sind denn jetzt, wie gehen wir mit den Daten um, mit diesen IoT-Daten? Die sind jetzt alle da. Und wir haben etwas den Überblick verloren. Und dann kam der Bedarf hoch und damit das verbindende Element, sich die Frage zu stellen, wie gehen wir damit um? Weil alle denselben Bedarf hatten, diese Daten zu strukturieren, Überblick sich wieder zu schaffen, der etwas verloren gegangen ist, und die Daten auch wieder verfügbar zu machen und nutzbar zu machen für zum Beispiel Smart City-Anwendungsfälle. Und das war das verbindende Element, zu sagen, wir haben alle ähnliche Bedarfe. Was ist denn der kleinste gemeinsame Teiler? Oder Nenner heißt das, glaube ich. Ich mache das immer falsch.
Nenner wäre, glaube ich, ganz gut in dem Fall.
Ja, das stimmt. Machen wir den Nenner. Und dann hat man gesagt, lasst uns doch mal am Markt gucken, welche Datenplattformen so existieren. Man hat sich etwas angeguckt und man kam, ich weiß nicht, ob das jetzt ein Leider ist oder es gut so ist, dass es so war, aber man hat keine gefunden, die alle Bedarfe gut genug abgedeckt hat. Und dann hat man gesagt, wir sind im Verein jetzt 50 Organisationen und wir haben alle ähnliche Bedarfe. Lasst uns doch unsere Ressourcen bündeln und so eine Entwicklung mal andenken. Und so sind viele Projekte entstanden im Verein und damit eben auch Civitas Core, wie wir unser Baby im Verein nennen.
Jetzt wird man heute aus der heutigen Sicht sagen, okay, Civitas Core, ja, es ist vielleicht kein Produkt, vielleicht ist es aber doch ein Produkt, steht auch durchaus in Konkurrenz mit klassisch am Markt verfügbaren Produkten. Würdest du heute auch noch sagen, dass Civitas Core irgendwelche besonderen Merkmale hat, was es in der Form einzigartig macht, so wie ihr damals beschlossen habt, etwas in Anführungszeichen zu bauen, weil das, was die Mitglieder gefunden haben, nicht gepasst hat?
Auf jeden Fall. Und zwar ganz viele einzigartige Merkmale.
So, jetzt kommt der Marketing-Talk, Matthias. Gib's uns.
Was ja irgendwie schön ist an meiner Rolle, dass ich gar nicht so viel Marketing machen muss, weil das Interesse für uns doch so groß ist, dass wir eher uns überlegen müssen, wo wir manchmal nicht, wo wir manchmal kein Marketing, bewusst kein Marketing machen, sondern uns auf die Umsetzung konzentrieren. Ich muss vielleicht nochmal kurz sagen, dass der Verein tatsächlich rein im öffentlichen Sektor ist, und das macht uns anders als andere Unternehmen. Wir haben eben einen E.V. am Ende stehen. Und dadurch sind wir eben, haben wir ganz andere Strukturen und können auch anders umgehen mit der Entwicklung von so Softwarelösungen. Ein wesentlicher Unterschied ist, dass wir eben im Verein kein Dienstleister sind und auch nie einer sein werden. In dieser Vereinssatzung steht es auch drin. Damit ist Civitas Core ein Gemeinschaftsprojekt von den Mitgliedern mit uns im Verein. Und der Verein, wir werden niemals irgendwie Dienstleistungen am Markt anbieten. Wie zum Beispiel werden wir nie einen Betrieb anbieten von einer Plattform, sondern wir im Verein, das ist ein ganz wesentlicher Unterschied, wir werden nie Civitas Core hosten und dafür Geld entgegennehmen. Und das ist eine ganz andere Herangehensweise, weil wir damit etwas aufbrechen, was üblicherweise bei vielen anderen, die Plattformen anbieten, der Fall ist, nämlich eine 1:1-Beziehung zwischen dem Plattformnutzer, dem Entwickler und dem Betrieb. Also der Betrieb und die Entwicklung wird selten getrennt, sondern meistens das gleiche Unternehmen. Und bei uns ist es so, dass wir mit den Mitgliedern die Software entwickeln und sie dann so ein bisschen als freie Software, nicht so ein bisschen, sie ist komplett frei, am Markt da ist. Und es können sich Unternehmen das hernehmen und das als Business-Opportunität nehmen und ihre Geschäftsmodelle darauf aufbauen. Das ist für uns eine bewusste Entscheidung, die wir gemacht haben. Und das hat ganz viele Vorteile.
Du hast ja gesagt, dass bei euch in der Community, es ist schon das Stichwort, das auch bei dir in der Signatur, glaube ich, steht, und da kommen wir auch gleich nochmal zu dem Thema Community und wie das bei euch läuft, auch viele Stadtwerke sind. Und Stadtwerke sind ja, haben ja irgendwie in dieser kommunalen Bubble schon eine besondere Stellung, ne? Die sind meistens auch schon wirtschaftlich tätig, haben auch ja auch teilweise sehr sensible Daten. Wie stehen die denn zu dieser Idee auch der Open Source Geschichte, ne? Also man macht sich ja auch irgendwie ein bisschen blank, man erzählt ja vielleicht auch in der Community von Problemen, man macht ja auch Dinge vielleicht sichtbar, wo man eigentlich vielleicht lieber die Hand drauf hätte. Ist das ein Thema bei euch oder ist es, sind die da ganz easy? Gibt es vielleicht irgendwelche Parallelstrukturen? Was ist da deine Erfahrung?
Das ist eine ganz spannende Frage, Anni. Tatsächlich ist es so, dass man das als Hashtag Neuland bezeichnen könnte für manche Stadtwerke.
Werden wir direkt verwenden im LinkedIn-Post.
Es ist wirklich so. Also es gibt Stadtwerke, die sind eher fortgeschrittener, aber es gibt auch welche, die für die Open Source wirklich Neuland ist, weil traditionell in dem Marktumfeld gibt es ganz viele proprietäre Lösungen, SAP eine der größten und dann ganz viele eben nicht Open Source Lösungen, die einfach zur Gewohnheit geworden sind. Und damit müssen wir manchmal, und dazu gehört auch meine und die Rolle unserer Kolleginnen und Kollegen dazu, das immer zu erklären, dass wir eben nicht proprietär arbeiten, sondern dass wir ganz bewusst uns für Open Source entschieden haben. Und wenn man dann aber das erklärt und dann sagt, ihr gewinnt damit Souveränität über die Software, die ihr bei euch im eigenen Haus habt und mit der ihr sogar teilweise kritische Informationen verarbeitet, was du auch gerade gesagt hast, dann werden die Augen doch ganz groß und das Interesse steigt. Und dann ist man wieder da, wo man mit Open Source Software sogar dann die Vorteile sieht in den Stadtwerken, weil sie natürlich auch zunehmend sehen, dass Abhängigkeiten, die bei proprietären Softwarelösungen nicht selten sind, und zwar funktional als auch wirtschaftlich, die dann damit gelöst werden können mit Open Source Software, was nicht kostengünstiger sein muss, sondern es gibt auch bei Open Source Software qualitative Nachteile manchmal oder andere Dinge, die vielleicht im Funktionsumfang nicht so gut sind oder man hat vielleicht diese langfristige Perspektive nicht bei Open Source Software, weil irgendwo halt Software da ist und man nicht genau weiß, ob die in 3 Jahren noch existiert oder wie die gemanagt wird. Und insofern, das sind alles so Dinge, die wir auch ganz bewusst von Anfang auch richtig machen wollen. Und dann irgendwann haben wir aber gemerkt, dass dieser Mehrwert, da Stadtwerke dabei sind, tatsächlich auch für die Städte sichtbar sind, weil Stadtwerke höhere Ansprüche haben. Weil die haben Daten, die an den Kritisbereichen entweder drin sind oder eng daneben sind. Und dadurch steigen die Anforderungen. Und wenn die Städte dann Software bekommen, die in der Qualität höher ist und noch mehr kann, und dann, ob Kritis oder Datenschutz, die zwei Themen sind dann nicht so weit auseinander. Die Anforderungen sind dann einfach hoch und da bei Rechtemanagement, bei IT-Security und so weiter. Und dann haben am Ende alle was davon, dass Stadtwerke höhere Ansprüche haben, nachdem sie einmal das Neuland verstanden haben.
Wenn wir einmal ganz kurz Technical Deep Dive einschieben, du hast ja schon Civitas Core angesprochen, was sind so aus deiner Sicht drei gute Module, Bausteine, Komponenten, die da drin sind, und wie sind sie umgesetzt, so in aller Kürze, weil wir immer hören, urbane Datenplattform, das ist eigentlich nicht ein System, sondern ganz viele, bla bla bla. Wo sind die USPs?
Also da muss man stark unterscheiden bei uns zwischen der aktuellen Version. Kleiner Spoiler für alle unsere Zuhörer. Wir werden demnächst die nächste Version 1.2 veröffentlichen. Das ist eine Version auf dem Versionsstrang 1, was eher so ein System of Systems ist, was sich stark an Open-Source-Software-Lösungen bedient, die schon da sind. Ja, da hat man ganz viele Klassiker drin, wie zum Beispiel den Frost-Server, der auch von Fraunhofer-Kollegen und Kolleginnen von euch mitentwickelt wird. Wir haben da so Postgres-Datenbanken drin, so ganz klassische Open-Source-Lösungen, und API 6, was sich zunehmend als ganz gutes API-Management entwickelt auf der Ingress-Seite, auf der, wo die Daten reinkommen, wo wirklich Standardkomponenten, die sich verbreitet haben, zusammengesteckt werden. Das ist ein intelligentes Verbinden von Softwarelösungen, die schon da sind. Da ist der USP noch mittelmäßig stark, würde ich sagen. Viel spannender wird es, wenn wir auf die Version 2 gucken, die wir ab diesem Sommer entwickeln und für die es auch gerade eine Ausschreibung gibt, die tatsächlich Eigenentwicklungen mit sich bringt. Also da werden wir den...
Man muss ganz kurz einschieben, zum Zeitpunkt der Aufnahme gibt es eine Ausschreibung. Potenziell ist die schon rum, bis wir ausstrahlen.
Okay. Wir werden also mit der 2.0er-Entwicklung dann echte USPs aufbauen, die darin liegen, dass wir vor allem viele Frontends entwickeln, die es den Nutzern ermöglichen, dass sie sich einmal einloggen in eine Website, nämlich in Civitas Core, und dort dann auch nicht mehr rausgehen müssen über den gesamten Lebenszyklus von Daten bis von dem Hereinbringen von Daten aus unterschiedlichen Quellen, dem Ablegen davon, dem Beschreiben der Metadaten, bis hin zum Rausgeben der Daten über verschiedene APIs, mit Ergänzungen wie zum Beispiel, dass man die Datensätze verschneiden kann, dass man die Struktur anpassen kann. Das sind alles Dinge, wofür wir Frontends bauen, die es am Markt noch nicht gibt, weil leider viele Open-Source-Lösungen mit den Frontends etwas spärlich unterwegs sind. Und da müssen wir eine ganze Menge bauen, und da fließt auch ein guter Teil des Budgets, was wir in den nächsten Jahren eingeplant haben. Das sind ungefähr 5 Millionen Gesamtbudget, was aktuell sichtbar ist, was sich auch zunehmend erhöht, aber das ist der aktuelle Stand. Da werden wir einen guten Teil nehmen, um Frontends zu bauen, und das haben wir noch nicht gesehen, wo man wirklich sich einmal einloggt und dann über den gesamten Lebenszyklus sich nicht mehr ausloggen muss. Und das ist natürlich ein Riesenhebel, nicht nur für die Techies, die dann wirklich mit den Datensätzen wirklich arbeiten können, ergänzend zu ihren APIs und ihren Terminals, die sie sonst gerne nutzen, aber auch für alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die vielleicht zur Technik eine gewisse Affinität haben, aber eben keinen Deep Dive machen können. Und
für mich ist das dann was.
Das ist das Frontend für Anni, und das ist natürlich schon sehr viel wert. Ja. Das ist ein Riesenhebel, wo man dann wirklich...
Sollte man vielleicht noch ein bisschen Geld nachschießen. Ich passe beiseite.
Ich finde es ganz interessant, dass du gerade gesagt hast, das wird dann spannender auch für die Verwaltungsmitarbeitenden oder auch für die Stadtwerke-Mitarbeitenden, wobei die vermutlich noch ein bisschen technisch näher vielleicht sind an der einen oder anderen Stelle. Wen du jetzt nicht genannt hast, sind BürgerInnen als Stakeholder. Das ist jetzt meine Hypothese, die ich als Forscherin aufstelle. dass du eigentlich davon ausgehst, dass UDPs schon eher was für die Kernverwaltung sind oder für Stadtwerke interne Prozesse, stadtwerksinterne Prozesse und jetzt weniger BürgerInnen was bringen, in Anführungszeichen. Du kannst es jetzt natürlich auch sagen, nein, so habe ich das nicht gemeint. Aber würde mich einfach mal interessieren, was so deine, für wen sind deiner Meinung nach UDPs in einer Smart City, Smart Region?
Wieder sehr spannende Frage. Tatsächlich sind die Bürger, du hast es völlig richtig zusammengefasst, nicht die primäre Zielgruppe von Civitas Core, sondern das ist wirklich für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Verwaltung und in den kommunalen Unternehmen, was vor allem Stadtwerke sind, gedacht, um Daten zu verwalten. Die Bürgerinnen und Bürger sind eher auf der Nutzerseite, die dann am Ende sozusagen die Datengeschenke entgegennehmen können und damit
Datengeschenke
ihr Leben in der Stadt.
Ich möchte auch in einer Stadt leben, wo es Civitas Connect gibt.
Ja.
Datengeschenke.
Das ist doch ein gutes Stichwort. Ich bin jetzt, das ist ja sehr betont, bei euch kann man dieses Civitas gar nicht kaufen. Jetzt bin ich immer gerne hier Bürgermeister Hess, vielleicht für mein nächstes Leben. Jetzt will ich so eine Stadt haben, wo das denn läuft. Wie kann ich denn das jetzt machen, kaufen oder muss ich mir das dann selbst zusammenbauen? Wie funktioniert das denn?
Ja. Also wir sind, wenn ich sage, wir machen Open Source, dann meinen wir das sehr ernst. Das heißt, wir veröffentlichen alles und damit ist auch neben dem Source Code auch die Dokumentation gemeint, also Hilfestellungen, wie man damit arbeitet. Das ist so ein bisschen eins unserer wesentlichen Dinge, die uns wichtig sind, nämlich eine einfache Nachnutzung. Dass du, Steffen oder Anni, ihr könnt jetzt in unser Repo reingehen und auch jeder andere kann der Dokumentation folgen und Civitas Core sofort bei sich installieren. Das geht sogar auf seiner lokalen Maschine, auf seinem lokalen Rechner. Man muss nicht mal irgendein komplexes Cluster in der Cloud.
Wie er sagt, dass wir haben. Beide das könnten.
Ne? Ja, ich finde auch total gut.
Ich würde euch das tatsächlich zutrauen.
Oh. Müssen wir vielleicht mal einen Reality-Check machen mit dir.
Das machen wir. Das nehmen wir uns mit. Das nehmen wir uns mit. Denn ich weiß nicht, wie viele Aufrufe es sind, aber wir nutzen da das ein oder andere Automatisierungstool, dass man in der Kommandozeile nur noch eingeben muss und dann man muss nur noch sagen, was man gerne als Passwort zum Beispiel hinterlegen würde. Dann drücke ich auf Enter und der Rest ist ein bisschen schwarze Magie. Und wenn man sich nicht da weiter reinfinden will, dann kommt am Ende Civitas Core bei raus.
Hast du für uns da so ein paar Zahlen, wie eure bisherigen Mitglieder, also zum einen, was ich gerade die Frage in der Frage habe, müssen alle Personen, die Civitas Core nutzen, auch Mitglied im Verein sein? Ich nehme an, nicht. Und wenn, also wie kommt, wenn man jetzt Civitas findet, irgendwo.
Ne, wenn sie es finden, finden sie.
Wenn man es findet, wie kommt man dann darauf, dass es dazu auch einen Verein gibt?
Also wenn man Civitas Core nutzen möchte, muss man erstmal kein Mitglied sein, sondern man kann.
Warum sollte man das dann überhaupt tun?
Genau, sehr gute Frage. Ich mag eure Fragen, sind super.
Ich habe nur eine andere Frage davor, Steffen.
Okay, dann. Ist okay, hier. Mach erst mal deine Fragen.
Nee, erzähl erst mal. Also man muss nicht Mitglied im Verein sein.
Richtig, man muss nicht Mitglied sein. Wir haben einige Beispiele, in denen die Stadt Bonn zum Beispiel ist eins von denen, die sind bis dato noch kein Mitglied, aber nutzen Civitas Core schon seit über einem Jahr. So, und das können die tun, weil wir alles veröffentlichen. Wir haben im Verein gar kein Interesse, irgendwas zu verstecken, weil wir haben eben, das ist der große Unterschied, eben eine E.V. hinten dran stehen und keine eigenwirtschaftlichen Interessen. Und dadurch veröffentlichen wir einfach alles. Und die haben einfach Civitas Core genutzt und nutzen das bei sich. Und das Schöne ist, dass sie auch Weiterentwicklungen zurückspielen. Und das ist jetzt inzwischen auch mehrfach passiert, dass sie Weiterentwicklungen in Bonn entwickelt haben und das dann in unsere Repositories zurückspielen und dann bei uns wir das dann in unsere Hauptentwicklung rein mergen können, also zurückspielen können.
Ja, cool.
Und das ist echt eine total, für mich ist das total schön zu sehen, wie das wirklich jetzt auch funktioniert, was wir uns, ich glaube, vor 2,5 Jahren haben wir angefangen, über diese Dinge nachzudenken, was jetzt auch wirklich in der Praxis Realität geworden ist.
Ja, und habt ihr einen Überblick, wie die Nutzenden das hosten? Also sind das regionale IT-Dienstleister, machen sie es selber? Was ist so da der Trend, der interne?
Ja, da ist tatsächlich eher eine Diversifizierung absehbar, weniger ein Trend. Also noch gibt's sehe ich keinen Trend, sondern jeder hat einfach ganz andere Voraussetzungen. Und dadurch, dass Civitas Core nur in Anführungszeichen ein Kubernetes-Cluster braucht, ist das die Mindestvoraussetzungen und die Voraussetzungen und dann kann man es überall laufen lassen. Ob das im Keller, bitte nicht zu Hause nachmachen, oder im lokalen Rechenzentrum oder in der Cloud ist Civitas Core ziemlich schnuppe. Und die Dokumentation ist auch so, dass man für alle Bereiche seine Hinweise bekommt und das wird auch noch ausgebaut, weil wir merken, dass manche zum Beispiel gehen besonders gern zu Azure. Da wird es jetzt zum Beispiel demnächst eine neue Teil in der Doku geben, dass man da eine gute Anleitung bekommt. Also verschiedene Betriebsumgebungen, wo wir ja bewusst offen dafür sind, dass man dann auch für die verschiedenen Umgebungen, wo wir sehen, wo es vielleicht am spannendsten ist, da gewisse Umgebungen genauer, ja, an die genauer geführt wird und wie man es dort installiert, dass wir das zunehmend auch in der Doku ergänzen.
Also Anni kann es selbst auf ihrem Rechner betreiben, wäre aber schon cool, wenn sie ein Kubernetes-Cluster da drauf hätte. Ne? Rudert da jetzt ein bisschen zurück. Ne?
Das klingt so kompliziert, aber tatsächlich die Dokumentation dafür, ich glaube, das sind 8 Schritte oder so, die kann man einfach...
Also ich glaube, Matthias ist auch einfach ein Optimist.
Ich möchte trotzdem.
Das sagt man mir nach, tatsächlich. Das sagt man mir nach.
Ich möchte trotzdem nochmal zu Bürgermeister Hess zurückkommen.
Ja.
Ich bin jetzt so eine mittelgroße Stadt und ich möchte es schon gerne einfach haben. Gibt es auch jemanden, der das alles für mich macht? Oder ist es wirklich so, ist es so ein Do-it-yourself-Baukasten und ich muss mir das jetzt selbst zusammenbauen?
Genau. Es gibt einen zunehmenden Markt, der genau diese Betriebsaufgaben übernimmt. Es gibt zunehmend Unternehmen in dem privaten Sektor, die das anbieten. Und das ist genau unsere Idee gewesen, diesen Markt zu entwickeln, indem wir eben sagen, wir veröffentlichen die Software, so wie sie ist. Und dann, liebe Unternehmen, nehmt euch das mit als Opportunität und helft den Städten, die es eben selbst nicht können, um den Stadtwerken. Und diesen Markt gibt es. Das heißt, was du als Bürgermeister Hess entscheiden musst, ist nur noch, dass du Civitas Core möchtest. Dann machst du eine Ausschreibung und dann bewerben sich Unternehmen. Wir haben mehrere Beispiele inzwischen, wo das passiert ist. Und da hat man immer mehr als eine Handvoll Unternehmen gehabt. Also das heißt, ein Marktversagen war bisher immer ausgeschlossen. Das heißt, das funktioniert jetzt schon und wird in Zukunft, und das ist für mich so ein bisschen der Diamant an der Geschichte, das fördert der Wettbewerb. Das heißt, die Unternehmen, die sich da bewerben, solange sie sich auf Civitas Core committed haben, können die dieses ihr Angebot verbessern, können einen USP damit einbauen, mit den eigenen Stärken, die sie eben haben. Weil Civitas Core eben, wie der Name auch schon sagt, eine Kerntechnologie von Datenplattform ist. Wenn man es genau nimmt, ist es gar keine ganze Datenplattform, sondern eben der Kern davon. Und der war eben gut. Und den kann ich erweitern. Ich kann sagen, ich hätte hier gerne noch Analytics-Ergänzungen. Ich hätte vielleicht noch ein paar Use Cases, die besonders gut sind, noch ergänzt. Und das kann dann in solchen Ausschreibungen, vielleicht dann auch in deiner dann, Herr Oberbürgermeister, veröffentlicht werden und nachgefragt werden. Und dann bewerben sich die dann darauf.
Hab mit Politik nichts am Hut. Das muss an einem anderen Leben stattfinden.
Noch nicht. Ich halte große Stücke auf dich. Vielleicht kommt da noch was. Ich würde dich wählen.
Ja. Nee, aber danke.
Steffen, stellst du noch deine Lieblingsfrage nach den Use Cases oder kann ich in eine andere Richtung gehen?
Ja, vielleicht kurz. Was sind so die, sagen wir mal, ein, zwei besten Use Cases im Sinne von Anwendungsfälle in einer gewissen Domäne, die auf Basis eurer Lösung schon umgesetzt wurden oder umgesetzt werden können? Also wo würdest du jetzt das diese Basis am ehesten positionieren? So auf der Range IoT, LoRaWAN Sensornetzwerk bis Mobilitätslösung, Hochwasserlösung, was auch immer du als Anwendungsfall siehst.
Ja, also Status quo ist, dass die meisten Anwendungsfälle sind diese IoT, klassischen IoT-Lösungen. Ich habe Sensordaten, die auf irgendeinem Geoportal angezeigt werden. Die finde ich persönlich eher unsexy, weil das Thema ist gelöst. Was spannend ist und das erst einfach mit der Version 2 dann möglich ist, dass ich da dann eine gewisse Komplexität reinbekomme und da in den Anwendungsfällen, die wir heute sehen, da bin ich dann völlig frei in der Umsetzung. Ich muss gar nicht mal mehr die Frontends nehmen, die Civitas Core bietet, die sind eher prototypisch gedacht, sondern ich kann meine eigene App bauen und muss mich um die Daten, da wo die Daten herkommen, gar nicht mehr kümmern, sondern ich kann meine App so bauen oder meine Frontend, wie sie die Bürger in meiner Stadt in dem Quartier eben gerade so brauchen und bin da nicht eingeschränkt. Da kann ich dann mit 3D-Arten arbeiten, kann bei Solarpotenzialen zum Beispiel mit 3D-Daten schön arbeiten, kann Klimaberechnungen machen, mehr oder weniger live vielleicht. Da kann ich dann wirklich Dinge umsetzen, über wo ich bisher Schwierigkeiten hatte, an die Daten zuzugehen. Und auch an Datenformate wie 3D komme ich dann leicht dran, weil ich einmal an der Basis eine ordentliche Struktur habe, um Daten leicht anknüpfen zu können. Und dann sind auch den Ideen keine Grenzen mehr gesetzt.
Jetzt haben wir vorhin schon ein paar Mal das Wort Community erwähnt. Ich glaube, das ist auch einer der, vielleicht mit der Existenzgrund eures Vereins, dass ihr eben die Leute auch zusammenbringt. Würde mich interessieren, also zum einen, wie viele seid ihr so in dem an Mitgliedern? Dann hast du vorhin gesagt, ihr seid 14 Leute im Verein, die Mitarbeiter sind oder Mitarbeiterinnen sind. Aber ihr entwickelt nicht selber. Dann frage ich mich natürlich, was macht ihr eigentlich so und kann ich da auch mitmachen?
Was machen wir eigentlich den ganzen Tag?
Ja. Das würde ich auch manchmal gerne wissen.
Schnittchen essen auf französische Art und Weise. Nein, im Verein haben wir 50 Mitglieder und wir haben 14, die sich in einer Art Untergruppe im Verein zusammengetan haben und gesagt haben, wir möchten zum einen das mitfinanzieren, aber auch, und das ist die Frage von Steffen vorhin, warum will ich eigentlich mitmachen? Was habe ich davon? Die können mitentscheiden, wie Civitas Core weitergeht, über wesentliche Features, strategische Entscheidungen. Die liegen einzig und allein in der Entscheidung der Community und das läuft ganz basisdemokratisch ab. Es gibt da Abstimmungen, Mehrheit gewinnt, fertig. Und diese Untergruppe ist dann die, die auch wirklich die Steuerung übernimmt. Und wir im Verein, wir bieten so ein bisschen die Basis und gucken, dass, wie du auch schon gesagt hast, dass die Verbindung zwischen den Mitgliedern gut ist, dass man sich gut austauscht und gut Netzwerk zusammen.
Du kannst jetzt aber leider nicht mitmachen, weil du weder ein Stadtwerk noch eine Kommune bist, Anni.
Ich jetzt? Ja, okay. Ja. Dann, ich muss mich noch wählen lassen für meinen Stadtteil hier in Kaiserslautern. Vielleicht darf ich dann.
Ich glaube, es gibt noch so Ehrenmitgliedmöglichkeiten.
Oh, Ehrenmitglied.
Ja, wir haben auch sogar eins. Kannst dich ja mal bewerben.
Ich muss mal überlegen, welche Fähigkeit ich habe, die besonders gut zu euch passt. Ich kann sehr gut laut lachen. Da freuen sich meine Kollegen immer. Echt. besonders mein Nachbar Steffen.
Hat auch Vorteile, wenn man das Büro nebenan hat, dann muss man zur Podcast-Aufnahme etwas weiter weggehen.
Ich würde das nicht unterschätzen. Tatsächlich, also eins meiner Rollen ist ja auch zu gucken, dass es Spaß macht in dieser Entwicklungsgemeinschaft.
Oh, Feelgood Manager ist er auch noch.
Und das, also da irgendwie in die Stimmung positiv rüberzubringen, dass es auch irgendwie, das soll auch allen Spaß machen. Und das, ich nehme da sehr gern deine Unterstützung entgegen.
Ja, dann erzähl doch mal, was wir so dieses Jahr noch von euch erwarten können. Du hast schon mal Version 1.2 angekündigt. Was sind so die Highlights?
Genau. Also wir werden dann, wenn Gott so will oder die Götter der Ausschreibungen so wollen, werden wir dann so ab kurz vor Sommer das Formelle in den trockenen Tüchern haben und dann entwickeln die nächste Version, die 2.0er. Die soll bis Ende des Jahres soweit stehen, dass sie erstmalig nutzbar ist. Dieses Jahr, ganz
nur,
wichtig.
Nur der Vollständigkeit
2025, halber. Wir schreiben das Jahr 2025. Ja.
In Deutschland hat man ja da Erfahrung, es wird Ende des Jahres fertig.
Ja, das stimmt. Wir haben auch einen gewissen, gewisse Anforderungen, weil gewisse Budgettöpfe eben auch entsprechend auch reserviert sind. Das heißt, den Zeitplan zu sprengen, würde dem Projekt nicht gut tun. Insofern sollten wir auch gucken, dass das soweit klappt. Und im Moment sieht alles gut aus. Ich hoffe, es bleibt soweit. Aber wie du sagst, Steffen, you never know. Genau, und dort werden wir ganz viel Frontends bauen. Wir werden ganz viel bei Multimandantenfähigkeit einbauen, um die komplexen Strukturen, die so ein Stadtwerk oder auch eine Stadt über mehrere Ämter eben so hat, abbilden kann, um dann eben Datentöpfe isolieren zu können, wenn man das eben möchte, in unterschiedlichen Unterorganisationen. Und wir werden auch etwas einbauen, was ich noch nicht so viel gesehen habe in Datenplattformen, nämlich werden wir die Möglichkeit einbauen, auf einer abstrakten Ebene sehr frei mit Datenstrukturen umgehen zu können. Dass man so eine Art abstrakte Sprache hat, mit der man alle möglichen Daten beschreiben kann und deren Struktur und deren Eigenschaften, dass es am Ende nicht mehr, dass es am Ende irrelevant ist, um welche Daten es eigentlich geht. Dass man mit Geodaten, mit Statistikdaten, mit IoT-Daten, mit allem, was irgendwie so existiert, umgehen kann und nicht mehr auf eins von diesen oder zwei von diesen Kategorien limitiert ist. Und das ist auch was, was natürlich herausfordernd ist.
Würdet ihr ein DKAP für alle Arten von Daten planen?
Ja, geht in die Richtung mit dem technischen Durchbau ganz nach unten durch. Ne? Also mit den Automatisierungen, mit dem Rechtemanagement dahinter, mit dem Verschneiden von Daten dabei. Das geht natürlich bis zu den Metadaten hoch durch. Natürlich zum Beispiel ein neuer Datensatz wird modelliert mit dieser abstrakten Ebene. Der bekommt dann auch neue Metadaten zum Beispiel mit, die dann auch wieder über Decard nach außen geben und beschrieben werden können. Und dadurch ist das einer der Kernbereiche des Kerns sozusagen, der Kern des Kerns, der uns in der zweiten Jahreshälfte 2025 ganz gut in der Umsetzung beschäftigen wird. Das Gute ist, wir haben Prototypen gebaut, die funktionieren. Wir müssen es in Anführungszeichen nur noch umsetzen.
Schwupps, schon ist es
da. Läuft.
Okay, dann müssen wir ein bisschen auf die Zeit gucken. Ich habe das Gefühl, Matthias, du wirst auch nochmal in den Podcast kommen, weil wir nochmal so gerne. Viele, gerade die Community-Dinge noch nicht so ergründet haben, wie ich es gerne hätte. Ich darf meine
Frage. Fangen wir mal, was, ob es unseren Podcast noch gibt, wenn die Version 2.0 rauskommt.
Was heißt denn hier ob?
Ja, du weißt ja nicht, wie lange das noch dauert.
Ja, das, ach so. Ich hab jetzt den Ball ja dann bei uns gesehen, dass wir bis dahin gut genug sein müssen.
Nein,
dass,
auf jeden Fall.
Okay, alles klar. Genau, meine Abschlussfrage ist immer, was ist für dich eine Smart City? Und deswegen frage ich dich jetzt auch, Matthias, was ist für dich eine Smart City? Jetzt nicht die Smart City-Charta zitieren, bitte.
Nee, und ich halte jetzt auch von allen möglichen Definitionen fern, die etwas formeller klingen. Ich würde sagen, eine Smart City ist eine Umgebung, in der ich mich als Bürger wohlfühle, in der ich ganz viele Daten, die ich brauche, um das Leben in der Smart City zu organisieren, ob es Verwaltung ist, ob es Events sind, aus allen möglichen Kontexten eines Bürgers, sei es Stadt als auch Region, leicht an Daten kommen und einen guten Zugang habe zu allen diesen Informationen und dadurch meinen Alltag leichter gestalten kann.
Okay, danke.
Ja, cool, danke. So, dann hau mal raus, wenn da jetzt nicht mindestens Eclairs auf den Stiften liegen.
Also ich habe mir wirklich überlegt, was bringe ich jetzt euch mit? Und ich bin ja ein großer Freund der französischen Küche. Und die Franzosen, die haben es nicht so mit Schnittchen. Sondern wenn sie was belegen, ist es weniger Brot oder Brötchen. Auch Baguette bei Veranstaltungen, wo ja auch Schnittchen herkommen, ist es eher Teig. Belegter Mürbeteig. Und dort gibt es natürlich ganz viele Varianten. Und die Variante, die traditionellste ist die mit Eier, Speck und Sahne. Und das Ergebnis ist ein Quiche Lorraine, den ich euch mal hier in der Kamera zeige.
Wow, der sieht ja fast aus wie selbst gemacht.
Den habe ich auch selbstständig machen lassen.
Hast du von der KI so ein Bild generieren lassen und dann gesagt, hier, so hätte ich gerne, dass es aussieht.
KI ist natürlich auch ein Thema, was uns im Verein in dem Jahr noch interessiert wird, aber das ist nebenbei. Aber der steht jetzt auch hier seit dem Beginn des Podcasts schon auf dem Tisch und ich muss mich seitdem eigentlich zurückhalten. Ja.
Oh, sehr, sehr schön. Cool.
Ja, schön. Dann wünschen wir dir
guten Appetit.
Ich bin ein bisschen neidisch. Ja, danken dir auf jeden Fall für den kurzweiligen Podcast und dass du hier warst. Und ja, an euch da draußen vielen Dank fürs Zuhören und dass ihr dabei wart. Und wir freuen uns schon auf die nächste Folge. Bis dahin. Ciao.
Tschüss.
Ciao.